Der Vers 8 hat ja auch vorlaufende Verse, 1. Timotheus 2, 1 bis 8. So ermahne ich nun, übersetzt würde es heißen, ich lade euch dringend ein. Dringend. Ist immer, in Deutsch ist es immer ein bisschen schwierig so. Vielleicht, weil wir Deutsche in unserem Wort wirklich die Ermahnung gerne mögen so. Aber das ist eine Einladung so, eine Dringlichkeit steckt da dahinter, hinter diesem Wort. Eine wunderbare Dringlichkeit. Dass man vor allen Dingen, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Das ist ein interessanter Gedanke. Ne? So, vor allen Dingen, dazu lade ich euch ein, dazu ermutige ich euch und heiße euch herzlich willkommen in diesem Denken. Für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Es scheint so, interessanterweise, dass wenn du wirklich Fürbitte tust, es ist nicht nur, dass wir in Sicherheit leben, weil der Paulus wusste damals schon, dass das römische Regiment, das gibt dir nicht die Sicherheit. Und darum ging es auch nicht, dass man nicht in die Arena dann irgendwann mal überliefert wird und nicht den Märtyrertod stirbt, für den wir eigentlich ein Jünger Jesu auch bestimmt ist, Blutzeuge zu sein. Das war das erste Bild in der Urgemeinde, Blutzeugen. Wusste jeder, wenn ich zum Glauben an Jesus finde, alles Leben verloren. Und es kann morgen schon zu Ende sein. Also das kann es nicht sein, was der Paulus hier meint. Auch ein Drückeberger Gebet. Ja, oh Herr, mach das so, dass das alles passt. Nee, sondern ich glaube, dass aus dem heraus, aus dieser Fürbitte, aus dem heraus es geschieht, dass du wirklich ein ruhiges und stilles Leben führst. Deswegen führen so viele Christen ein unruhiges Leben. Und es ist oft das Bild tatsächlich, ist wenig Fürbitte. Ist tatsächlich so. Man kann manchmal nachfragen, wie viel betest du wirklich für die anderen? Und dann merkst du oft, es ist schon fast so eine Faustregel, wenn jemand mürrisch ist und ist wenig Fürbitte, weil es ja um mich geht und ich bekomme das nicht, was ich will. Und wisst ihr, Erwartungen enttäuschen immer. Und ich bekomme nicht das, was ich will. Und es macht aus mir einen harten Menschen. Einen harten Menschen. Und das ist ein interessantes Bild hier. 100%, ich glaube ich ganz fest daran. Dass es dieser Gedanke ist, den der Paulus verfolgt, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Weil du wirst in andere Fahrwasser hineingeführt. Du schaust weg von dir. Du guckst nicht mehr auf dich. Du guckst auf die anderen. Auf das ist es. Die anderen sind letztendlich das Ziel. Das Wohl der anderen ist das Ziel. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die anderen sind plötzlich das Ziel. Dass es den anderen gut geht. Ich saß mit einer Frau zusammen und die Frau sagte mir einfach aus ihrem Leben, wie schwierig das Leben ist, wie viele Enttäuschungen das er hat und hatte und schweren Zerbruch erlebt hat. Aber sagte eigentlich, die Person, die mir diesen Zerbruch zugefügt hat, für die Person bete ich, dass es dieser Person gut geht, Heinz. Ich will, dass diese Person in Jesus verwurzelt ist, dass er Jesus lieb gewinnt. Das war echt gewaltig. Und es gibt es ganz selten. Gerade in dieser Situation, in der die Frau war, habe ich eigentlich noch nie gehört. Vielleicht habe ich auch noch nicht so viele Menschen getroffen. Das ist der Gedanke dahinter. Stilles und ruhiges Leben. In aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, weil das führt uns in Gottesfurcht. Und es führt uns auch in Ehrbarkeit, weil die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und es ist die größte Liebe, die man jemandem letztendlich geben kann, dass ich ihn vor dem Thron Gottes bringe. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Wir fragen uns manchmal, was ist eigentlich gut vor ihm und angenehm? Was kann er wirklich annehmen? Was ist gut vor ihm? Das ist gut. Das ist gut. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Und das stimmt, das geht hier nicht um diese äußerliche Haltung, und wahrscheinlich war es in Paulus doch wichtig. Mit einem ehemaligen Studenten von hier war ich mal in Nordrhein-Westfalen unterwegs, und wir haben dann bei einem Türken Döner gegessen. Und dann sagte ich zu ihm, ach, bete doch jetzt noch für uns. Und er steckte die Hände in die Hosentasche, sitzt da an seinem Tisch und will das Beten anfangen. Ich sage, nee, das machen wir jetzt nicht. Du legst die Hände auf den Tisch. Das ist interessant, wir können da schon was lernen auch von, trotzdem von, wisst ihr, prüfet alles, das Gute behaltet. Auch von diesen muslimischen Leuten und, da können wir echt oft was lernen. Wir beten mittlerweile, wir haben nur Kopf auf dem Tisch und machen alles Mögliche. Wir beten im Liegestuhl und ja, es kommt aufs Herz drauf an. Wenn das Herz nicht richtig ist, nicht gerettet, dann kannst du die Hände heben, kannst auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, kannst alles machen, würde auch nichts. Wenn das Herz gerettet ist, kannst du sogar im Liegestuhl liegen. Aber manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, mittlerweile ist ja auch bei uns das, unser geistliches Leben ein bisschen zu diesem Liegestuhlleben auch über verkommen, verwuchert. Und es hat ein ganz gutes Bild. Wir arbeiten ja viel in Serbien. In Serbien gehst du in orthodoxen Gottesdienst, da stehst du 3 Stunden lang. Du kannst gar nicht einschlafen. Fällst du auf, wenn du einschläfst, weil dann fällst du um. Und dieser Gedanke, doch, diese leeren Hände, das ist schon nichts Schlechtes, finde ich. Diese leeren Hände, das war für die Alten früher oft auch so ein Bild, diese leeren Hände. Wir haben heute natürlich theologisch was draus gemacht. Der die Hand hebt, das ist ein Charismatiker und Pfingstler, der die Hände schließt und den Kopf beugt. Das sind die, die halt die Majorität ausmachen bei uns. Und es ist interessant so. Wir singen mittlerweile Lieder wie im Geist. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Die singen wir, weil wir es in die Knie vielleicht haben oder weil wir uns schwer tun, uns vielleicht wirklich zu beugen. Wir gehen im Geist vor dir auf die Knie, Herr. Aber wisst ihr, das ist interessant. Ob das eine wie das andere bringt nichts, wenn das nicht deutlich wird dann im Leben, dass ich wirklich vor dir auf die Knie gehe. Und ich glaube, hier wird es deutlich auch in der Art und Weise, es ist ein Umgang auch mit meinem Umfeld, in dem ich lebe. Und ich sage oftmals, wenn du Fürbitte einlegst für andere, dann bist du in einer guten Art und Weise geschäftig, dann kannst du gar nicht auf dumme Ideen kommen. Das ist ganz einfach. Wenn wir für die Menschen in unserer Gemeinde, aus der wir kommen, oder wenn ich hier am Bodenseehof regelmäßig für meine Geschwister, mit denen ich hier zusammen sein darf, regelmäßig Fürbitte einlege, so durch den Tag, dann merke ich oft, wie meine Gedanken gar nicht irgendwie, die sind so konzentriert. Und das kann ich an meinem Arbeitsplatz tun. Ist tatsächlich so. Kann ich überall tun. Kann ich im Auto tun, ne? Mal halt aufpassen, dass ich die Augen nicht zumache. Da hat das einen Nachteil, wenn ich gewöhnt bin. Ich bete nur mit zu den Augen. Ne? Das kann gefährlich werden. Aber ich sage das ein bisschen so, weil wir uns so viel angewöhnt haben, so viel Formen, so viel Tradition, so viel Kultur, und wir sind oft geprägt so von unserer Kultur, viel mehr oft als vom Reich Gottes. Wir sind oft so geprägt von unserem weltlichen Reich als vom Reich Gottes. Und das ist mir ein wichtiges Wort. Eigentlich kann man es so sagen, wie wir Verantwortung übernehmen. Und dafür sind ja Männer auch geschaffen, Verantwortung zu übernehmen. Ob ich Geschäftsmann bin, ob ich Prediger bin, wie auch immer, Verantwortung zu übernehmen. Vater bin, Mann, Verantwortung zu übernehmen. Und es ist ein gutes Bild, in diese Verantwortung zu wachsen. Ich habe so ein kleines Buch bekommen mal von diesem Robert C. Chapman, mit Liebe leiten. Der kam aus der Brüderbewegung. Der Chapman lebte in England im 19. Jahrhundert. Und da habe ich was gefunden von ihm. Sein Gebetsleben war keineswegs beschränkt auf Lobpreis und die Bitte für persönliche Bedürfnisse. Sehr interessant, wenn wir uns manchmal vielleicht auch fragen, wie viel wir für uns selbst beten. Während Psalm 115 sagt, der Herr denkt an uns und er segnet uns. Also das hat mich mal freigemacht, sagte, ich muss ja gar nicht an mich selbst denken. Das ist echt ein Ding. Das hat mich so bewegt, das war dieses Jahr im April, habe ich dieses Wort so gelesen und es hat mich so bewegt, ich muss gar nicht an mich denken. Weil der Herr denkt an mich. Und es setzt mich frei, an andere zu denken. Weil die größten Probleme, die ich im Leben habe, die kommen, weil ich ständig an mich denke. Wo bleibe ich? Ich muss mich jetzt auch mal schützen. Ich muss auch mal ein bisschen auf mich Acht geben. Ich muss jetzt auch mal. Und wir sind ja voll dieses Denkens. Und ich habe mit einem Freund in Albanien drüber gesprochen und sagte, weil es immer darum geht, auch bei uns im geistlichen Beruf, du musst dich ja selbst schützen. Du musst ja auch gucken, dass du wirklich 8 Stunden und dann musst du die Tür zumachen. Und das steht nirgendwo in der Bibel, dass ich mich selbst schützen muss. Nirgendwo. Weil der Herr mein Schutz und Schild ist. Wisst ihr? Er ist mein Schutz und Schild. Und deswegen geschieht auch so vieles, oft geschieht so viel Stille, so viel ungute Stille, weil ich mich selbst schützen muss. Und ich kann mir niemals so viel Gutes tun, wie der Herr mir Gutes tun kann. Das geht nicht, das ist unmöglich. Und es bringt der Psalmist so zum Ausdruck, der Herr denkt an uns und er segnet uns. Das ist eine super Sache. Der Herr. Gibt es was Größeres? So kannst du gar nicht an dich denken, wie der Herr an dich denkt. Weil eben du denkst daran ja, I don't know, ne? Wenn du in deiner Ehe bist, dann zum Beispiel, dann denkst du dran, ich will erfülltes Sexleben haben und ich will das und wenn ich das nicht habe, dann ist es auch nichts und dann muss ich auch irgendwo hingehen und das ist so, Leute, was das Christentum in der westlichen Welt für ein Bild in dieser Welt abgibt. Wir reden von einem allmächtigen Gott und wir leben, wie wenn wir Atheisten sind. Und das sage nicht ich, das hat der Bonhoeffer geschrieben. Ich schreibe es noch nicht auf die Fahne, solche schlauen Sprüche, die habe ich nicht drauf. Aber es hat mich auch bewegt. Wir reden von einem allmächtigen Gott, ein allmächtiger Gott, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Der uns das Brot ist, des Lebens, die Quelle des Lebens. Und ich übertrage es jetzt mal, was ich sagte. Nee, ist es nicht, weil ein erfülltes Sexleben gehört dazu. Gehört überhaupt nicht dazu, gehört nicht dazu. Das ist Nonsens. Eine erfüllte, tiefe Beziehung zu Christus gehört dazu. Das ist die Wahrheit. Und wenn ich für alle Menschen Fürbitte einlege, dann lege ich auch für alle Menschen, auch meine Frau, Fürbitte ein. Und plötzlich wird mein Leben erfüllt, weil ich nicht mehr an mich denke. Dass sie geistlich wächst. Das ist das Größte, was es gibt. Dass wir als Ehepartner, wenn wir Ehepartner haben und Ehepartner sind, geistlich wachsen können. Das ist das Größte, was es gibt. Und dann werden wir wachsen. Das andere, das gibt der Herr. Aber ich sage das, ich schäle das mal ein bisschen heraus, weil das oft solche Themen sind heute, die das stimmt einfach nicht mehr. Wir sind so vom Zentrum so weit weggekommen. Wenn ich diese ganzen christlichen Magazine lese, wir haben die allermeisten hier abbestellt, weil ich es nicht mehr lesen kann. Ich kann es nicht mehr lesen. Das ist ja schlimm, wenn du für alles einen Therapeuten brauchst.
Und nicht gesagt, ihr Lieben, damit habe ich nicht gesagt, dass es das nicht geben soll. Das habe ich nicht gesagt damit. Aber wenn wir überlegen, für was wir alles das brauchen, in diesem kleinen Büchlein, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen, steht drin, von dem Bob George, wenn ein Mensch, der Jesus nicht kennt, in einen christlichen Buchladen kommt und die Bücher anschaut, die er dort findet, dann müsste er fragen, und zwar zu Recht, was wisst ihr Christen überhaupt? Ihr wisst gar nichts. Und ihr redet von einem allmächtigen Gott. Also ihr redet von einem Geist, der Tote zum Leben bringt. Davon redest doch du, oder Sascha?
Ja schon, irgendwie schon. Halt einmal im Jahr, an Ostern. Das ist so unser Fest.
Und der hat wirklich den Tod überwunden. Hat er wirklich, ja oder nein? Glaubst du das?
Puh, als wenn du mich so fragst.
Schon.
Ja, wenn er den Tod überwunden hat, warum soll er denn das schaffen? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass er nicht auch den Tod in deinem Herzen überwindet? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Ich fand es so schön, ne? Wir hatten noch so einen Big Boy hier gehabt von einer Drogenrehabilitation. Die haben hier mitgeholfen, die Wände rauszubrechen, alles zusammenzuschlagen. Ne? Das konnte er. Und kam so frisch zum Glauben an Jesus. Ein klasse Kerl. Und dann hat er sich ausgetobt dahin. Und dann stand er immer da vorne und eine Zigarette nach der anderen reingezogen. Ne? Aber Jesus, das ist mein Leben. Und es war so interessant und er wollte auch mit jedem über Jesus sprechen. Es war so toll. Und er ging dann auch auf unsere alte Nachbarin zu, ne, und sagte, oh, sie brauchen Jesus und Jesus macht frei. Und sie kommt dann mit ihrem Rollator, ne, so, schaut ihn an, redet ein bisschen mit ihm. Und dann schaut sie zu ihm an und sagt, ist aber komisch, ne, wenn Jesus frei macht, aber er kann ihnen das Rauchen nicht wegnehmen. Und es hat ihn so getroffen, und Alex, ab dem Tag hat er aufgehört. Eine tiefe Wahrheit da drin, in dem das Menschenleben verändert war. Sein Gebetsleben war keineswegs beschränkt auf Lobpreis und seine persönlichen Bedürfnisse. Er betrachtete das Fürsprachegebet für andere als einen besonderen Dienst. Es ist gut für ein Kind Gottes, für sich selbst zu beten, aber noch größer ist es, für andere zu beten. Gott ehrt den Geist der Fürbitte. Gott ehrt den Geist der Fürbitte. Chapman wollte kein mürrischer alter Mann werden. Und viele Christen, ihr Lieben, die keine Fürbitte sind, werden mürrisch. Mürrisch. Weil ich nur auf mich selbst schaue. Ich schaue nur auf eine Welt von Enttäuschungen, von zu kurz kommen, habe dies nicht bekommen und jenes nicht bekommen. Werden mürrisch. Nicht geprägt vom Leben, um das geht's nicht. Aber mürrisch und bitter. Und es fällt schwer, ein gutes Wort aus der Zunge rauszuziehen. Er wollte kein mürrischer alter Mann werden, der vergebenen Chancen nachtrauerte oder auf das zurückblickte, was hätte sein können. Vielmehr, und das war ein Schlüssel auch in dem Leben, beschloss er, so lange für Christus zu leben, wie er konnte. In seinen späteren Lebensjahren erreichte er dieses Ziel durch eine inbrünstige Fürbitte im Gebet. Er betrachtete die Fürbitte als meine Haupttätigkeit jetzt und verbrachte viel Zeit im Gebet und aus der ganzen Welt erreichten ihn Gebetsanliegen. Ich habe einen Mann kennengelernt im Remstal, Otto May hieß er, der ist mit 103 Jahren heimgegangen zu seinem Herrn Jesus. Und ich habe ihn kennengelernt, er war 92 Jahre alt. Und was er gemacht hat mit seinen 92 Jahren war, der saß auf seinem Traktor, sollte eigentlich gar nicht mehr fahren, weil er schon fast taub war, aber immer wenn seine Tochter nicht zu Hause war, hat er ihn rausgeholt in der Traktor. Und mit dem fuhr er immer zu einem Altenheim, zu Menschen, die da drin waren, die zum Teil manchmal 20 Jahre jünger waren als er. Und ich habe ihn gefragt, was er da macht, und dann sagt er, oh Heinz, die Alten, die brauchen das Evangelium. Und er hat mir erklärt, wie das kam in seinem Leben. Mit ein bisschen was über 70, er hat eine Gemeinde mitgegründet in Süddeutschland, mehr so, ja, so offene Brüdergemeinde. Und er sagt, als ich so über 70 war, Frau war schon gestorben, und ich zum Gottesdienst ging, bin ich oft eingeschlafen. Und er war innerlich auch so unruhig, ein bisschen hart, sagte er. Und dann sagte ich, als ich so drin saß und wieder eingeschlafen bin, ach Herr Jesus, wenn das alles ist, was du nur für mich hast, hier einzuschlafen und jemanden anderen den Stuhl wegzunehmen, dann kannst du mich auch sterben lassen. Das war alles, was ich sagte, sagte Herr Heinz. Und plötzlich kam eine Kraft Gottes in mein Leben und eine Freude. Und ich habe ihn dann mal besucht zu Hause, bin dann bei ihm vorbeigeduckert und hatte die Haustür aufgemacht und wir gingen ins Wohnzimmer und wir waren in dem Wohnzimmer und dieser alte Mann fällt vor mir auf die Knie und beginnt das Beten. Der war ganz klar, für sich ganz klar. Und ich glaube, das ist der Schlüssel oft, für das, was wir nennen, für mich selbst ein enges Herz für anderen weites. Aber er war so klar in seinem Leben mit Jesus, das Wort Gottes ist das Wort Gottes, es enthält nicht das Wort Gottes, es wird auch nicht zu Wort Gottes, es ist das Wort Gottes. Aber er war so gebunden an Christus. Eine Liebe kam daraus und eine Sehnsucht, der hat mit katholischen Menschen zu tun gehabt, mit allen möglichen. Und es hat mich dann erinnert, als ich die Biografie las, so einen Mann habe ich schon mal tatsächlich leibhaftig erlebt. Aus dem seinem Mund kam kein böses Wort raus über die und die und die. Das war ein Fürbitter vorm Herrn. Und es prägt, wisst ihr, so Fürbitter, die prägen. Die prägen. Und das sagt der Apostel Paulus eben. Deswegen lade ich euch ein dazu, wisst ihr, weil ihr sollt prägende Männer sein. Prägende Männer. Und Fürbitter prägen. Alter Gerhard Hägel, alter Pfarrer, der ist 86 jetzt, so mein geistlicher Vater von Piet und von mir. Und der hat mir es auch mal gesagt, Heinz, Menschen, wenn sie alt werden, die einen neigen zur Bitterkeit und zur Härte. Und das merkst du oft, das sind dann Leute, die keine Fürbitte tun. Recht haben und nie Recht bekommen im Leben. Das ist manchmal so, wisst ihr? Weil das Leben nicht gerecht ist. Es ist nicht gerecht. Und das stimmt dahinter. Es hat nichts mit dem Wiedergeborensein zu tun. Überhaupt nicht. Aber es prägt, wenn ich immer nur für mich selbst kämpfe. Immer nur für mich. Immer nur für mich. Und das ist das Wesen von Christus. Er kämpft nicht für sich. Das ist übertragen in dem Leben von dem Paulus. Der Paulus war ein Mensch, der für sich gekämpft hat. Für seine Überzeugungen. Für seine Wahrheiten. Und dann plötzlich von Jesus reingenommen wurde. In viel was Größeres, für den König, für den Herrn. Und es hat sein Leben total verändert, glaube ich. Und ich glaube, dass er selbst, weil wir das im Epheserbrief finden, so wunderbar, wie er das ausdrückt, und das sehen wir, schauen wir ein bisschen rein in sein Herz, ein Herz, das ein Jesusherz ist, das verändert wurde von diesem auferstandenen Christus. Ein Herz, das mir hart war wie Stein, festhielt an seiner Wahrheit. Und dann ein Herz wurde ausgetauscht, fleischern, empfangsbereit für den Geist Gottes. Ein Herz, in dem plötzlich diese Liebe Gottes gegründet war. Tiefer und tiefer. Und deswegen betet er auch bei den Ephesern ganz am Anfang und sagt, darum lasse ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Es ist auch gewaltig, wie sich das verändern kann, wenn wir plötzlich danken. Und in meinen Gebeten eure Gedenke. Eure Gedenke. Ich danke für euch, und da waren bestimmt auch so Pappnasen dabei in Kleinasien. Aber ich danke für euch. Und meinem Naturell nach hätte ich euch erstmal den Kopf gewaschen. weil das ist mein Naturell und das habe ich gelernt. Dafür war ich 15 Jahre in Jerusalem und habe das gelernt, anderen den Kopf zu waschen mit dem Gesetz. Aber ich glaube, dieses Wesen von Christus hat ihn so verändert. Und das war bestimmt so ein Ineinanderspielen, der Fürbitte verändert. Es verändert einfach. Es ist schwierig für mich, über einen Piet schlecht zu denken oder über einen Thomas. Es ist leicht für mich, eigentlich, aber es ist schwierig für mich, wenn ich für sie bete. Fürbitte einlege. Für sie danke plötzlich. Und dann verändern sich Dinge. Es ist wirklich so. Plötzlich sehe ich, wow, das ist ja ganz an der Horizont. Plötzlich sehe ich das, was ich die Woche auch in der Vorstandssitzung so sagte. Na, ich sage euch nicht alles, aber don't worry. Ne? Und ihr müsst es auch nicht rauskitzeln aus mir. Aber ich sagte, das wäre ja eine tolle Sache, dass wir so miteinander unterwegs sein dürfen. Wir sind so unterschiedlich, so total unterschiedlich. Und eigentlich in der Welt würden wir nie vielleicht miteinander zu tun haben wollen. Weil jeder der größere Schlaumeier ist als der andere. Jesus uns zusammengeführt hat und Iron sharpens Iron, dieses Eisen wetzt das Eisen, dieses Aneinanderwachsen. Und wie wachse ich denn, indem ich Fürbitte für den anderen einlege? Und dann plötzlich verändert sich das. Und dann denke ich, Mensch, ja, ich hätte Dinge dann anders gemacht im Leben, aber preis Gott, dass ich sie nicht anders gemacht habe. Preis Gott, dass wir in diese Lage kamen, miteinander unterwegs sein zu dürfen. Göttlich gesehen zu müssen, weil er uns zusammengeführt hat, dass wir verändert werden. Und wenn du keine Fürbitte füreinander einlegst, dann hast du zwar das Büro nebeneinander, dann gehst du halt auch nebeneinander rein und nebeneinander raus und das war's dann. Da wächst nichts, versteht ihr? Auch nicht die Sehnsucht, dass Gottes Geist sich ausbreitet und einfach verherrlicht. Es verändert. Und der Paulus, der hat es erlebt, garantiert. Und deswegen sagt er auch nochmal in Epheserbrief Kapitel 3, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseren Herrn Jesus Christus, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe. Ich lege Fürbitte ein für euch, weil das nichts Selbstverständliches ist. Was ist nicht selbstverständlich? Dass ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, das äußert sich in einer Aussage, die der Apostel Petrus trifft und sagt, die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Und es ist wirklich so. Es ist nicht unsere Schwamm-drüber-Gesellschaft, aber die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Ich muss nicht immer darauf rumhacken. Das ist so dieses Bild. Also beten statt rumreden, könnte man sagen. Nicht der Welt abgewandt, sondern der Welt zugewandt. Von dem spricht er hier, der Paulus. Für alle. Ist nicht abgewandt, sondern zugewandt. Und der Robert Chapman, er sagte auch mal, da kam jemand zu ihm, ein großer Politiker, und er sagte, er würde gern, dass er ihn wählt. Also der Robert Chapman, den Politiker wählt, und er sagte, das kann ich nicht. Aber ich kann für sie beten und das mache ich. Und das fand ich ein interessanter Ausdruck. Jetzt fragt euch, geht der zur Wahl oder nicht? Das werde ich euch jetzt nicht sagen. Aber was ich tue ist, und das will ich mehr und mehr lernen, für diese Menschen, die alle da draußen hängen, und jeder verspricht, ich bin glaubwürdig, ich bin aufrichtig. Und wenn es nach mir geht, wird da eine Autobahn gebaut und dort eine Autobahn gebaut. Und 30 Stunden Arbeit bei vollem Lohnausgleich. Also verspreche ich dir, Christian. Du musst gar nichts mehr, du kannst ständig Männerfreizeit machen. Weißt du, was? Das wissen wir mittlerweile. Aber für sie zu beten, für diese Leute, hat es auch verändert. Das verändert auch. Ich renne nicht ihnen nach, aber ich bete für sie. Weil je höher wir in Verantwortung sind im Leben, das merkt, das wisst ihr alle, wie das ist, wenn du in der normalen Berufswelt bist. Und es ist nichts anderes. Ihr denkt manchmal, das ist hier die Insel der Glückseligen. Stimmt nicht. Jeder Mann ist gleich. Manche sind ein bisschen gleicher. Ne? Aber Sobald du die Chance hast, ein bisschen Macht auszuüben, machst du es. Ist so. Und denkt jetzt nicht, dass ihr besser werdet als euer Chef. Habe ich auch mal gedacht. Wenn ich Kasernenkommandant wäre, wenn ich der Chef vom Bodenseehof wäre, dann wird es erst deutlich, was wirklich drin ist. Wenn du wirklich am Drücker sitzt, dann wird es deutlich, was drin ist. Und dann wird eigentlich auch deutlich, wie wenig da drin ist. Oftmals. Aber das verändert. So ermahne ich euch, ich lade euch ein, tut es. Für diese Welt, für alle Menschen in dieser Welt. Dass wir in Frömmigkeit leben können, dass wir dieses friedliche und stille Leben, bedeutet eigentlich, ein Leben in Frömmigkeit und in Wahrheit leben können. Ein Leben, das eine echte Verehrung Gottes aus echter Erkenntnis heraus lebt. Aus echter Erkenntnis. Und wenn diese Erkenntnis, für die betet ja auch der Paulus im Epheserbrief, wenn die geschieht, dann glaube ich, dass mehr und mehr, wisst ihr, dann können wir gar nicht mehr anders als lieben. Können wir gar nicht mehr anders. Weil diese Erkenntnis, die führt uns da rein, wie sehr du uns liebst. Diese Gnade, diese Barmherzigkeit. Das führt uns mehr und mehr in dieses rein, gar nicht mehr anders zu können, als zu lieben. Gar nicht mehr anders zu können, als barmherzig zu werden. Weil Jesus sagt ja, lernt von mir. Wenn er von der Welt lernt, dann lernt er, hart zu sein, Recht zu haben oder vielleicht wischiwaschi zu leben. Das kann man auch lernen von dieser Welt. Aber wenn er von mir lernt, dann lernt er, demütig zu sein und sanftmütig zu sein. Und die Demut, die Christus nennt, ist diese absolute Abhängigkeit von seinem Vater. Ohne einen Vater kann ich nichts tun, ohne einen Vater kann ich nicht mal lieben. Ohne einen Vater habe ich überhaupt keine Erkenntnis. Ohne den Vater kann ich meiner Frau gar nicht treu sein. In meinem Denken. Und die äußeren Aktionen, die dann irgendwie folgen. Weil es so ist, wie wenn ich eben die Bettwäsche umtausche von innen nach außen. Du wirst um. Und das kommt halt dann habe ich die Chance und nehme das, wenn es dann von innen nach außen ist und wirf es da in den Wagen rein und es kommt in die Wäscherei und wird reingewaschen. Wenn ich es einfach nur nehme und sage, oh, ist ja ganz schön schmutzig, dann lasse ich es da hinten irgendwo liegen. Aber das kommt in die Wäscherei. Von innen nach außen, wasch es, Jesus. Diese Gedanke. Und was da drin steht, ist auch, also diese echte Verehrung Gottes aus echter Erkenntnis und eine moralische Ernsthaftigkeit, die sich im äußeren Verhalten eben darlegt. Wie gesagt, am Anfang dieses Bild, dass Herzen verändert werden von Christus. Wenn ich jetzt nicht in dieser Erkenntnis moralische Ernsthaftigkeit lebe, dann werde ich ein gesetzlicher Mensch, dann haue ich immer rein. Dann bin ich bitter. Weil die anderen machen immer alles verkehrt, ist ja auch so. Ich mache alles verkehrt, die anderen machen alles verkehrt. Und dann kämpfe ich nur mit dem Verkehrten. Aber ich kann doch mal den Richtigen, der den Kampf schon gekämpft hat, regieren lassen. Und das ist der tiefe Gedanke, in dieser Welt zu stehen. In dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. In dem zu sein. Und jetzt schauen wir in unser Leben hinein und fragen uns in einer guten Art und Weise, wie viel ist es wirklich in unserem Leben, Fürbitte? Und jeder kann damit starten. Und ich verspreche dir, jeden Einzelnen verspreche ich das heute. 100.000-prozentig. Wenn wir Fürbitter werden, wird sich unser Herz verändern. Und es werden plötzlich auch Fragen, die werden gar nicht mehr da sein. Ist so. Aber wir haben so oft auch zu viel Zeit, wisst ihr? Wir haben dann und die Zeit, anstatt die Zeit gut zu füllen, und das ist das Beste, wie ich sie füllen kann, die Zeit. Indem ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige und das durchlese, wir beschäftigen uns so gern mit dem Wort Gottes und mit komplizierten Theorien. Aber indem ich dieses Wort auf mich wirken lasse, und so sieht es auch oft für mich aus, wisst ihr, manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich beten soll, ich habe eine Gebetsliste, aber dann nehme ich einfach, und das mache ich jeden Tag, lese ich laut die Bibel, weil das Wort Gottes ist. Und letztendlich, wisst ihr, spricht Gott zu mir. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und ich lese dieses Wort laut und dieses Wort spricht zu mir. Gott spricht zu mir, weil das Gottes Wort ist. Und es ist nicht Selbstbetrug, es ist Gottes Wort. Und es reinigt und es verändert und es gibt auch eine ganz neue Schau im Leben, eine ganz neue Ausrichtung im Leben. Deswegen haben wir diese Worte eben wie dieses Wort aus Psalm 115. Der Herr gedenkt an uns und er segnet uns. Wenn ich mir das vorlese, wow. Das ist, der Herr sagt zu mir, das tue ich für dein Leben. Ich denke an dich. Und ich segne dich. Oh Herr, segne mich. Ich segne dich. Und. Das ist so wunderbar in dem, das aufzunehmen, das Wort sprechen zu lassen zu uns. Sieh mein Elend an, wenn ich mir das laut vorlese, das ist der Wochenpsalm, Psalm 119. Sieh mein Elend an und errette mich, denn ich habe dein Gesetz nicht vergessen. Und wenn ich mir das vorlese, dann denke ich plötzlich, oh doch, ich habe es vergessen. Aber der Herr erinnert mich dran, das ist dein Elend. Du hast mein Gesetz vergessen. Führe meine Sache, das ist ein wunderbarer Zuspruch. Ich führe deine Sache. Und erlöse mich, belebe mich nach deinem Wort. Nach deinem Wort. Piet sagte gestern Abend auch dieses Wort von Petrus, wo sollten wir hingehen? Wo sollten wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und in dem entlang zu gehen. Also diese echte Verehrung Gottes aus echter Erkenntnis. Und es führt uns da hinein in dieses Fürbittetun für alle. Und deswegen will ich, dass die Männer an jedem Ort beten. Und wollen wir das auch? Aus der Gemeinde, aus der wir ursprünglich kamen, meine Frau und ich aus Geroldsgrün, war mal eine Zeit, da gab es 365 Tage im Jahr einen Gebetskreis. Jeden Abend. Das hatte Gerhard Hägel hat es inszeniert. Da gab es so einen Keller, Silas Keller im Pfarrhaus. Da konntest du jeden Abend kommen. Es hat Menschenleben verändert. Wirklich. Es hat Menschenleben verändert. Die größten Säufer und Flucher vor dem Herrn kamen zum Glauben. Die bittersten Menschen, die harte Herzen hatten, kamen zum Glauben. Und dann kam eine neue Ära. Und da brauchen wir das dann nicht mehr. Wir müssen jetzt Dinge anders machen, weil es sind die alten Zöpfe, die müssen wir abschneiden. Und wir beginnen erstmal beim Gebet. Da fangen wir erstmal an. Und so sieht es dann auch aus. Dann leeren sich langsam die Bänke. Und die füllen sich dann, wenn sie sich auffüllen, dann füllen sie sich entweder mit Rechthabern oder mit Wischiwaschi-Leuten, die es halt auch toll finden. Aber selten noch mit Menschen, die hungrig sind nach dem Leben. Als der Daniel gebetet hat in Daniel Kapitel 2 und der König Nebukadnezar ihn fragte, Mensch, ich habe so einen Traum und hat mir ein bisschen zum Schwitzen gebracht. Was bedeutet dieser Traum? Und jetzt frage ich all meine Seher im Land, aber keiner kann mir das sagen. Und der Daniel sagt, ich kann es da auch nicht sagen. Aber ich kenne den Gott, der das kann. Und dann geht der Daniel und ruft seine Freunde und sagt, tut für bitte, dass wir, selbst für die heidnischen Seher, tut für bitte. Das wollen wir auch nicht, dass die im Kopf kleiner gemacht werden. Und es passt zusammen mit diesem Wort, Gott will, hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Leute, Gott hat kein Gefallen am Tod deines sündigen Chefs. Gott hat kein Gefallen am Tod deines sündigen Arbeitskollegen. Gott hat kein Gefallen am Tod deines sündigen Nachbarns. Gott hat kein Gefallen am Tod deiner sündigen Frau, deines sündigen Kinder. Hat er nicht. Und deswegen tut Fürbitte. Und es wird euer Leben verändern. Weil ja, ihr seid geistlich, seid ihr on Tour. Für den Herrn Jesus waren immer die anderen. Immer. Immer. Weil das war sein Auftrag, das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Deswegen sind wir gerufen von Christus. Und wenn es um die anderen geht, geht es nicht mehr um mich. Und der Herr sorgt schon für mich. Und er sorgt wirklich für mich. Er macht es schon. Weil mein Jesus ist noch niemand zu kurz gekommen. Wir kommen nur zu kurz bei unseren eigenen Erwartungen, bei unseren eigenen Zielen, unseren eigenen Vorstellungen. Da kommen wir zu kurz. Bei unseren eigenen Wünschen. Aber beim Herrn Jesus ist noch niemand zu kurz gekommen. Und es sind diese Gedanken, also diese echte Verehrung Gottes mit aus echter Erkenntnis. Und dazu sei er gerufen. Und in diese moralischen Ernsthaftigkeit auch zu leben in dieser Welt. Aber die kommt aus dieser Erkenntnis. Christus. Weil dann bin ich ein Mensch, der ein weites Herz hat. Ein weites Herz. Für mich selbst eng, für andere weit. Und es verändert. Also Paulus könnte auch sagen, hier keine politische Revolution, sondern eine geistliche Motivation in dieser Welt. Und es passt ja jetzt eigentlich auch gut, ne, zu den Wahlen, die wir haben. Und es passt gut, dass wir uns tatsächlich fragen lassen, auch ich mich fragen lasse, was mache ich da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Und es verändert. Dieses Füreinander einstehen, für andere einstehen. Es verändert, wenn ich sehen darf, der Herr steht hier für mich ein. Das macht er. Und wir sind in einer guten Art und Weise beschäftigt. Und wahr ist, es wird unser Wesen prägen. Weil Christus dieses Wesen prägt. Und das bedeutet für mich, Verantwortung übernehmen in dieser Welt. Und ich hatte mir das mal so praktisch ausgemalt, wisst ihr, war so eine Zeit auch, hat auch was mit Disziplin zu tun, ist wirklich so. Und das meiste Gebetsleben verflacht, weil keine Disziplin da ist, ist so. Ich gehe nicht ins Bett, schaue im Fernsehen. Heute, wir können uns mit so viel Zeugs bespaßen. Dann haben wir unser Mobile-Phone, so Smartphone und dann haben wir unseren Computer und wir schauen nicht immer nur Schmutz an im Computer. Aber da bin ich unterwegs in dieser Welt. Und es ist Disziplin, dann mal zu sagen, Herr Jesus, das ist dein Computer. Das ist deiner, das ist gar nicht meiner. Weil das ist ja dein Leben, das ist gar nicht meines. Und dann gehe ich halt ins Bett. Ist auch mal nicht schlecht. Und dann erlebe ich das, wenn ich sage, Jesus, ich will morgen früh wirklich um 6 aufwachen. Und ich würde am liebsten bis 12 schlafen. So einer bin ich. Ich wundere mich, warum ich kein Murmeltier geworden bin. Ne? Manchmal, die können wenigstens pfeifen. Aber dann sage ich das und ich habe bewusst das mal gesagt, Jesus, das will ich, warum will ich das? Ich will Fürbitte einlegen für die anderen. Es war so eine Last auf meinem Herzen, weil ich merkte, das mache ich gar nicht. Und er weckt mich auf, ich bin einfach wach. Und dann merke ich, wie gut es tut, wenn ich da schon anfange, die ersten Gedanken und das ist nicht übertrieben. Die ersten Gedanken den Menschen gehören, mit denen ich hier zusammen sein darf. Hätte ich nie gedacht, dass es so gut tut. Aber es verändert mich selbst. Und darüber hinaus dann merke ich auch manchmal, wie ich mir über irgendwem den Mund zerreiße, ne, und merke, warum mache ich das? Weil ich keine Fürbitte einlege. Ganz einfach. Das heißt nicht, dass ich nicht sagen darf, was Recht ist und Unrecht. Um das geht's nicht. Und das verändert. Ich werde plötzlich zu einem erträglichen Vater und zu einem erträglichen Ehemann. Ich spreche jetzt mal von unserem Leben. Und plötzlich merke ich, die Dinge, die mir mal so wichtig waren, von denen ich dachte, das ist erfülltes Eheleben, die waren es gar nicht. Sondern Christus ist das Zentrum. Es gibt Größeres. Und aus dem heraus wächst eine wunderbare Liebe. Fürbitte für meine Kinder, für meine Frau. Verantwortlich leben in dieser Welt. Wenn du Chef bist, bete doch mal für deine Mitarbeiter, die du eingestellt hast. Regelmäßig. Wenn du Untergebener bist, bete doch regelmäßig für deinen Chef. Mach's doch mal. Beginn doch. Weil ihr kennt doch auch nicht die Tiefe der Liebe Jesu. Und so punktlich beginnt, glaube ich, werden wir dann reingeführt in diese Liebe, in diese Tiefe. Herr Jesus, dafür danke ich dir. Es sind oft so einfache Dinge und dass du diese Kraft bist, die das in uns wirkt. Ich danke dir für die Liebe, die Sünde Menge zudeckt, die uns näher an dich ranzieht. Jesus, dass du uns auch so mehr und mehr formst, in diese tiefe, tiefe Beziehung einzusteigen, die unsere Herzen so verändert. Herzen wirklich empfangsbereit macht für das Wort des Vaters. Und aus Menschen, wie wir sind, Menschen zu machen, die demütig sind und sanftmütig mehr und mehr werden, weil du uns veränderst, nicht wir uns verändern. Und jeder von uns ist an so ein Stadium angerangt im Leben und jetzt geht es eben weiter. Und möchtest du das schenken, dass das steht in unserem Leben, für den König, für den Herrn? Für ihn geben wir uns gern. Und es kann man nur singen von ganzem Herzen, wenn man das erkannt hat, dass du dich für uns gern gegeben hast. Unvorstellbar. Du hast dich gern gegeben, die Herrlichkeit beim Vater verlassen, gern ans Kreuz gegangen, aus Liebe. Und lass niemanden heute hier nach Hause gehen, Herr Jesus, Person, die das nicht im Herzen hat. Diese tiefe Erkenntnis, dass du der Retter bist, der Erlöser bist. Diese tiefe Erkenntnis, dass du der Einzige bist, der Leben verändert, Denken verändert. Der Gesellschaften verändert, Familien verändert. Kinderherzen verändert, Frauenherzen verändert, Männerherzen verändert. Und so danke ich dir, Herr Jesus, dass du weißt um diese Leute, die sich da alle auch eben so ausstellen, um wieder zur Wahl anzutreten. Und wir können nur bitten, Herr, dass du ihnen begegnest, diesen Menschen. Was mag das für ein Erwachen geben für manche, die das plötzlich erfahren, Mensch, diese Verantwortung. Und dafür muss ich Rechenschaft ablegen vor den einen wahren König. Erbarm dich, Herr Jesus. Erbarm dich über diese Menschen, dass er oft auch in ihrer Ratlosigkeit den Ratgeber suchen und finden dürfen, der du alleine bist, Herr Jesus. Und wir preisen dich für diese Zeit. Ich danke dir für den Jochen nochmal, auch für den Daniel, die sich jetzt auf den Weg machen, dass du ihnen ihr Schutz und Schild bist, ihr Friedefürst, ihr Stecken und Stab, an dem sie gehen dürfen. Dass wir in deinen Frieden gehen dürfen, Herr. Und wo du uns auch immer mal wieder zusammenführst, wie auch immer, eines Tages werden wir vor deinem Thron stehen und staunen, was für ein wunderbarer König du wirklich bist. Und bis zu diesem Tag benutzt doch unser Leben, damit andere doch auch diesen wunderbaren König kennenlernen. Durch unsere Aktionen und durch unsere Worte, die geprägt sind von dir, Christus, von deinem Heiligen Geist. Amen.